Wir sollten darüber beten und ihm dann unsere Antwort geben, wenn wir eine gefunden haben. Wie findet man in so einer Situation eine Antwort? Wir wussten keine. Wir haben in der Zeit jeden Abend einen Psalm gemeinsam gelesen und gebetet. Und an demselben Abend, als wir mit unserem Missionsdirektor gesprochen hatten, waren wir zum Psalm 36 gekommen. Dann haben wir den Psalm gemeinsam gelesen. Und während wir den Psalm lesen, fällt wie so eine Last ab. Und als wir beim Vers 10 angekommen waren, Psalm war noch nicht mal ganz zu Ende, haben wir uns angeguckt und haben gewusst, wir können gehen. Ein 3000 Jahre altes Gebet von David hat uns geholfen, Antwort zu finden. Im Vers heißt es, bei dir ist die Quelle des Lebens. Das haben wir gelesen und gebetet. Und wir wussten unabhängig voneinander, wir können gehen. Unser Leben ist in Gottes Hand. Auch wenn in Burundi gefährliche Zustände auf uns zukommen können. Und das hat uns in dem Moment richtig fröhlich gemacht. Verletzungen, Schwierigkeiten und vieles andere haben uns erst getroffen, als wir wieder in Deutschland waren. Da, in Burundi, hatte Gott uns bewahrt. Psalmen können in schwierigen Situationen helfen. Wenn wir keine Worte finden, um unser Herz vor Gott auszuschütten, dann helfen uns Worte, die andere bereits gebetet haben. Sie können uns Antwort schenken auf unsere Fragen, die wir an Gott haben. Aber heute und in den nächsten Predigen soll es nicht nur um schwierige Zeiten gehen, sondern auch um dunkle Zeiten. Was sind für dich dunkle Zeiten? Kennst du dunkle Zeiten? Ist für jeden was anderes. Zeiten, in denen du allein bist, du dich selbst nicht mehr verstehst und du den Eindruck hast, dass deine Freunde dich auch nicht mehr verstehen. Wenn Beziehungen auseinanderbrechen. Wenn ich etwas Schlimmes oder Trauriges erlebe, dann ist mir meist nicht unbedingt zum Beten zumute. Obwohl es dann gerade gut wäre. Dann finde ich vielleicht gar keine Worte, die ich an Gott richten kann oder will. Wenn ich nicht nur Tage, sondern Wochen, Monate oder sogar Jahre warten muss und mein Gebet sich ständig wiederholt und Gott gibt keine Antwort. Wenn ich mir einen gläubigen Ehepartner wünsche und keinen finde, der zu mir passt oder der es mit mir aushalten könnte, wenn ich beim Arzt eine Diagnose bekomme, die mich aus der Bahn wirft. Wenn Gott keine Klarheit schenkt, wie ich mich entscheiden soll und ich mir hilflos vorkomme, weil ich mich entscheiden muss. Wenn ich zwar das Ziel kenne, aber der Weg von Leid geprägt ist, das unerträglich scheint. Oder wenn gar keine Kraft mehr da ist für den nächsten Schritt. Gebet in dunklen Zeiten. Lass uns dafür auf den Doppelpsalm 42 und 43 hören. Ich möchte ihn zuerst einfach nur lesen. Und ihr dürft dabei gerne die Augen schließen, wenn ihr das möchtet. Ich werde den Text erst später an der Wand zeigen. Für den Chorleiter, ein Psalm der Nachkommen Korachs. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, So sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht. Denn ständig verspotten mich meine Feinde und höhnen. Wo ist nun dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Jetzt bin ich mutlos. Darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Misar. Rings um mich tobt das Wasser, während Wellen und Wogen über mich hinweggehen. Am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade und in der Nacht singe ich ihm Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich. Warum hast du mich verlassen? Und warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Ihr Spott ist mir wie eine tödliche Wunde, wenn sie spotten und fragen, wo ist nun dein Gott? Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Gott, tritt für mich ein, verteidige mich gegen die gottlosen Menschen, rette mich vor den ungerechten Lügnern, denn du bist Gott, meine einzige Rettung. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Sende mir dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich zu deinem heiligen Berg führen, zu dem Ort, an dem du wohnst. Dort will ich vor Gottes Altar treten, vor Gott, den Grund meiner Freude. Ich will dich mit meiner Harfe loben, mein Gott. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Soweit dieser Doppelpsalm 42 und 43. Warum ist der Psalm entstanden? Da fand jemand es wichtig, dass seine Gedanken und Gefühle auch anderen zugänglich werden, dass solche Gedanken aufgeschrieben werden. Jemand, dem es nicht zu peinlich war, als Lobpreisleiter zu erzählen, wie schlecht es ihm ergangen ist, wie dunkel alles um ihn war. Dürfen Leiter Schwäche zeigen? Nach dem Überstehen der dunklen Zeit hätte ein Lob- und Danklied gereicht. Das hat er gesagt, eines Tages werde ich dir wieder danken. Ich werde dich wieder loben. Das hätte gereicht. Aber der Beter fand es wichtig, dass wir auch in seine dunkle Zeit mit hineingenommen werden. Dass wir erfahren, wie es ihm ergangen ist, ohne dass wir wissen dabei, wann und ob er aus dem Dunkel herausgekommen ist. Und er hat das richtig modern gemacht. Drei Strophen und danach ein Refrain. Jedes Mal wiederholt sich dieser Ablauf. Nur eine Bridge hat es damals noch nicht gegeben. Ich komme nochmal zurück zur ersten Strophe. Für den Chorleiter ein Psalm der Söhne Korachs. Die Söhne Korachs, die Nachkommen Korachs, waren ein Stamm aus dem Hause Levi. Einer der Nachkommen vom Levi hieß Korach. Und in der Zeit, als David König war, war dieser Teil des Stammes Levi zuständig für die Musik beim Tempeldienst in Jerusalem, damals noch in der Stiftshütte. Sie waren so wie ein Lobpreisteam als Familie und haben anderen Familien und der ganzen Gemeinde geholfen, Gottes Lob zu singen. Aber jetzt ist der Beter gerade weit weg von seinem normalen Arbeitsplatz. In Jerusalem am Heiligtum, da wurde täglich gesungen. Da hatte er seine Aufgabe. Aber jetzt befindet er sich im hohen Norden des Landes, an der Grenze zum Libanon, wo der Jordan entspringt im Hermongebirge. Und man hat den Eindruck, es ist Trockenzeit. Und der Beter kennt das, wenn Tiere durstig sind oder auch so ein Hirsch, eigentlich steht hier eine Hirschkuh, habe ich im Französischen gelernt, da hieß es une biche, eine Hirschkuh. Und wenn die kein Wasser findet, kann die das zum Ausdruck bringen, recht lautstark. Sie schreit, sie lechzt, sie dürstet nach Wasser. Und genau so kommt sich der Beter vor. Wie so ein durstiges Tier an einem trockenen Wasserlauf. Und er überträgt das. Er sagt, mich dürstet eigentlich nach Gott. Ich will Gott wieder begegnen. Der ist nicht da. Ich will ihn sehen, sein Angesicht. Wo ist Gottes Angesicht? Wenn wir von Gottes Angesicht reden, auch im Segen davon hören, dass er sein Angesicht leuchten lassen soll über uns, dann ist das die Bitte danach, dass er sein Angesicht mir zuwendet, mit mir redet, auf mich hört und mich sieht. Das bedeutet Angesicht Gottes. Aber er, der Beter, sieht Gott nicht, er hört ihn nicht. Gott antwortet nicht. Kein Wasser, keine Begegnung, sondern Tränen findet der Beter Tag und Nacht über längere Zeit. Wo ist nun dein Gott? Bekommt er dann auch noch zu hören. Von jemandem, die mitkriegen, wie sauertöpfisch der rumläuft. Wo ist denn dein Gott? Soll er antworten? Ist ja vielleicht sogar auch gerade sein Gedanke. Wo ist mein Gott? Wo bist du? Dann erinnert er sich daran, wie das schon ganz anders war in seinem Leben. Und dann sind Erinnerungen hart. Er war ein guter Mitarbeiter im Gottesdienst und in der Gemeinde. Aber gerade gibt es nur Leere. Und dann kommt zum ersten Mal der Refrain. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, mein Retter und mein Gott. Und damit bringt der Beter zum Ausdruck, ich verstehe mich selbst nicht mehr. Kennt ihr so einen Gedanken? Eigentlich bin ich nicht mutlos und ich will auch nicht traurig sein. Trotzdem bin ich's. Warten ist angesagt. Hoffen, dass Gott reden wird. und sich selbst sagen, ich werde wieder loben, ich werde wieder danken. Aber gerade kann ich es nicht. Und trotzdem hält er daran fest, er ist mein Retter und mein Gott. Ich will an ihm festhalten, auch wenn meine Gefühle und Gedanken mich runterziehen. Ich komme zur zweiten Strophe. Jetzt bin ich mutlos. Darum denke ich an dich aus dem Land am Jordan und dem Hermongebirge auf dem Berg Misar. Hier haben wir jetzt eine Ortsangabe und wissen, dass er sich wirklich im Norden von Israel aufhält. An der Grenze zum Libanon, weit weg von Jerusalem und dem Heiligtum. Berge und Hügel sieht er, türmen sich auf, da wo der Jordan entspringt. Und auf einmal ist viel zu viel Wasser da. Wir haben das kennengelernt, auch in Burundi. Trockenzeit und auf einmal kommt der Regen. Und dann kommt reichlich Regen. Und dann kommt sehr viel Regen. Und trockene Wadis und Wasserläufe, die man sich angucken konnte, sind auf einmal voller Wasser. Und nicht nur wenig, sondern Wasser, das wegreißt, was gefährlich ist. Was er dann sagt, etwas ist, was mich fast ertränkt, was über mich rübergeht. Ich glaube nicht, dass der gebadet hat, das wäre viel zu gefährlich. Aber so empfindet er. Wellen und Wogen gehen über mich hin und da bringt er das Bild von den Bergen, die sich auftürmen und die Wasser, die ihn überwältigen, zusammen und drückt das so deutlich aus. Er hat den Eindruck, ich gehe unter. Aber am nächsten Morgen lebt er noch. Auch wenn es nur Gnade ist. Am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade. Ich darf weiterleben. Auch wenn ich noch keine Antwort habe. Und nachts schläft man eigentlich, oder? Wenn man schlafen kann. Er macht wenigstens noch was Sinnvolles, er singt Lieder. Ja, und manchmal sind es dann Lieder, die einen auch aufrichten können. Lieder von Zion, Lieder, die er vielleicht selber vorher schon mal gedichtet hatte oder die er gehört hat, die ihm im Kopf herumgehen. Denn er weiß trotz allem, Gott ist es, der mich am Leben erhält. Auch wenn die Fragen weiter quälen, von innen und von außen. Und er hält das so fest. Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich. Das ist sein Standpunkt in der Situation. Darauf will er sich stellen, auch wenn er das nicht so fühlt. Er will es sich wenigstens sagen, dass es so ist. Warum hast du mich verlassen? Passt das zu dem Felsen? Der ist doch da. Und trotzdem, warum muss alles so dunkel um mich sein? Und dann nicht nur die inneren Schwierigkeiten, dann sind auch noch wieder die Leute draußen, die sich kaputt lachen über mich. Dass ich einen lebendigen Gott glaube. Und das in der heutigen aufgeklärten Zeit. Zu allen Zeiten haben manche so gedacht. Und uns das auch wissen lassen. Gefühlswelt und das, was er eigentlich weiß, das reißt ihn auseinander. Er kommt sich verlassen vor im Dunkel. Wo bist du nun, Gott? Und zum zweiten Mal der Refrain. Warum bin ich so mutlos und warum so traurig? Weiterhin bleiben diese Gedanken. Immer noch versteht sich der Beter selbst nicht. Aber er sagt sich auch diesmal wieder, und er hält fest daran, eines Tages wird Gott mich retten. Dann werde ich wieder Lob- und Danklieder singen. Und er bleibt sein Retter und sein Gott. Es kommt die dritte Strophe. Die wird noch ein bisschen persönlicher. Gott, tritt für mich ein. Verteidige du mich gegen die gottlosen Menschen. Rette mich vor den ungerechten Lügnern. Ich kann mich nicht verteidigen. Gott muss handeln. Er muss für mich eintreten. Einzig und allein Gott kann retten, und das weiß ich. Und warum bleibt um mich trotzdem eine Dunkelheit? Gott muss Licht und Wahrheit senden. Sende dein Licht und deine Wahrheit, bittet er Gott. Und er weiß, sie kommt nur von seinem Gott, auch wenn es vielleicht noch lange dauert und er noch immer warten muss. Irgendwann wird das passieren und Gott wird ihn zurückbringen, zurück zum Heiligtum nach Jerusalem, zurück in die Gemeinschaft der Freunde und der Gläubigen. Und da ist der Wunsch, an den Altar zu treten. Gut, wir haben hier keinen Altar. Wir wissen, in manchen Kirchen gibt es einen Altar, aber das ist nicht das, was er sich hier wünscht. Wenn er an einen Altar gedacht hat, an der Stiftshütte, dann war das der Ort, wo man sein Opfer gebracht hat, wo man Vergebung zugesprochen hat. Und das ist seine ganze Freude und auch seine ganze Zuversicht, dass er darauf wartet: Herr, ich möchte das wieder erleben. Dass ich weiß, dass du ein Tier annimmst, das für mich stirbt, damit ich leben kann. Du vergibst mir meine Schuld. Mein Gott werde ich loben. Das ist seine Zuversicht. Ich will dich mit meiner Harfe loben, mein Gott. Nicht jeder von uns hat eine Harfe. Manchmal reicht auch eine Gitarre. Oder sonst einfach ein Lied, das wir mitsingen. Oder im Herzen nur die Worte sprechen. Und das dritte Mal der Refrain. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Es hat sich immer noch nichts getan. Immer noch nicht verstehe ich, warum das so ist, wie es mit mir ist. So kenne ich mich gar nicht. So ein Refrain findet man selten in christlichen Liedern. Und obwohl wir dieses Hin und Her kennen, unsere Realität und das Wissen um einen allmächtigen und liebenden Gott ist enorm wichtig. Daran festzuhalten, geduldig zu bleiben und zu warten, zu harren auf den lebendigen Gott, den Gott des Lebens, das lässt nicht zugrunde gehen in der Dunkelheit. Ich werde Gott wieder danken. Ich weiß noch nicht wann. Oder wie wir es vorhin auch gehört haben, in der Seligpreisung, vielleicht auch wirklich erst in der Ewigkeit. Es kommt der Tag, an dem ich vielleicht immer noch nicht alles verstehe, aber dem ich wieder in der Gemeinde danken und singen kann. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken, warum gerade Psalmen uns in dunklen Zeiten helfen können. Es ist erstaunlich, dass das längste Buch der Bibel, der Psalter, ein Liederbuch ist, ein Gesangbuch. Warum steht das in der Bibel? Hier kommen doch nur Menschen zu Wort mit ihren Gebeten. Sie haben ihre Gebete ausformuliert und weitergegeben. Was haben diese Menschen Worte in Gottes Wort zu suchen? Sicherlich finden wir gerade auch in dem Psalm prophetische Worte Gottes, wo Gott selber etwas deutlich gemacht hat. Aber letztlich ist es das Buch, und es gibt kein anderes Buch des Alten Testaments, was so häufig zitiert wird im Neuen Testament. Am häufigsten zitiert von allen Schreibern des Neuen Testaments, in den Briefen, in den Evangelien von Jesus selber. Ja, Jesus selber zitiert die Psalmen. Und er sagt seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, dass die Psalmen, gerade eben auch die Psalmen von seinem Leiden, von seinem Tod und von seiner Auferstehung reden. Jesus selbst ist die Antwort und die Erfüllung auf manche Bitte der Psalmen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten auf meinem Weg. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Jesus singt die Psalmen in seinem Leben, gemeinsam mit seinen Jüngern. Und wir wissen es ganz genau, weil das an dieser Nacht, wo er mit seinen Jüngern das Passamahl feiert, extra dasteht, dass er mit ihnen die Psalmen gesungen hat, die man gesungen hat an diesem Tag. Und das ist der 113. Psalm, der 114. Psalm, der 115. Psalm, der 116. Psalm, der 117. Psalm und der 118. Psalm. Also 117 hätte man sich noch gefallen lassen können. Das ist ein ganz kurzer mit zwei Versen. Nein, Jesus hat richtig viel gesungen mit seinen Jüngern. Hat er ihnen sonst nichts mehr zu sagen gehabt? Nein, das ist ihm wichtig. Dass er sich gerade auch an diesem Tag Zeit nimmt, mit seinen Jüngern zu singen, diese Worte. Und Jesus betet am Kreuz. Aber es sind keine eigenen Worte mehr. Es sind Psalmworte. Warum hast du mich verlassen, mein Gott? Es ist vollbracht und in deine Hände lege ich meinen Geist. Psalmworte, die sein Vorfahr David in ganz anderen Situationen gedichtet hat. Auch ausgesprochen hat, auch gebetet hat. Aber jetzt betet Jesus diese Worte. Und damit werden die Psalmen Worte von Jesus. Davids Menschenworte werden zu Jesus Gottes Worten. Ja, auch deswegen gehören die Psalmen in die Bibel und sind Gottes Wort. Auch wenn wir nicht jede Situation der Menschen nachvollziehen können, die sie damals gebetet haben. Wir singen häufig, Jesus ist uns alles. König, Priester und Prophet. Es gibt ein Wort, und damit möchte ich schließen, aus dem Hebräerbrief. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Amen.